Ich habe ein Bild gesehen, das habe ich euch mitgebracht. Schaut es euch einfach mal an. Das ist eigentlich so ein Jagdbild, ja. Wenn ihr euch vorstellt, da gibt's mehrere Rehe, die irgendwie versuchen, vor dem Wolf, Löwen oder Puma wegzulaufen. Und dann stand dieser Titel oben drüber: Verletzte Menschen greift der Feind am liebsten an. Advent, worauf warten wir? Wir warten auf Jesus. Wir warten auf Jesus als den Heiler, als denjenigen, der uns heilt, der uns gesund macht, der uns wieder ganz macht. Und wenn man sich dieses Bild von der Natur überlegt, dass da ein Löwe auf Jagd geht, dass da ein Wolf auf Jagd geht, wie machen die das? Wie jagt ein Löwe die Beute? Er trennt sie. Welche Tiere bevorzugt er? Macht er einen Wettlauf gegen das stärkste Tier im Rudel? Der legt sich auf die Lauer und beobachtet ganz genau und guckt, wo gibt's ein Schaf oder wo gibt's ein Reh, das klein, schwach, angeschlagen, verletzt ist. Vielleicht eins, das sich gerade gestritten hat in der Herde. Vielleicht eins, das gerade ausgeschlossen ist vor der Herde oder nicht hinterherkommt. Genau die sucht er sich aus, ja. Und ist eigentlich krass, wenn man das überlegt, ja. Wir Menschen sind ja eigentlich von Gott dazu geschaffen, zur Gemeinschaft mit anderen Leuten. Aber uns geht's doch auch so, dass wir manchmal, also eigentlich wirst du regelmäßig verletzt. Es gehört irgendwie dazu, dass man manchmal in der Gruppe ist und dann kommt man nicht hinterher oder man bleibt hinten dran oder man versteht sich nicht so gut, fühlt sich gerade nicht zu der Gruppe dazugehörig und schon, ja, ist man wie so ein Schaf, das nicht hinterherkommt. Ist man schon so ein Schaf, dass das irgendwie am Rand ist. Und dieser Feind unserer Seele, der hat es eigentlich immer auf diese Leute abgesehen. Der hat es immer eigentlich auf die Leute abgesehen, die gerade so ein bisschen an der Seite stehen, die gerade angeschlagen sind, die krank sind. Letzte Woche hatten wir hier in der Gemeinde so ein Wort und es ging in diese Richtung, dass es in der Gemeinde oder im Umfeld der Gemeinde viele verletzte Christen gibt, die verletzt wurden von Christen. Also ich würde mal sagen, relativ egal, ob es das Gemeinde oder Familie ist, Weihnachten steht vor der Tür und Weihnachten ist die Zeit, wo Familien zusammenkommen, wo Verwandte sich sehen und nicht alle freuen sich drüber. Wenn du weißt, oh, jetzt werde ich auf meinen Bruder stoßen, weil wir alle jetzt eingeladen sind an Weihnachten zu den Eltern oder so. Und da weiß man, oh, da ist irgendwas nicht geklärt und da wird man sich wieder sehen müssen. Und manchen ist da ja schon richtig bange davor. Oder manche hatten tolle Familie und die ist nicht mehr da und deswegen ist diese Adventszeit auch ganz schwer für die. Wir wissen, es klingt zwar ein bisschen krass und makaber, ist trotzdem so, dass Weihnachten die größte Selbstmordrate existiert in ganz Deutschland zu Weihnachten. Weil die Leute einfach diesen Schmerz, der sich da irgendwie zuträgt, kaum aushalten. Oder dass Konflikte, brutale Konflikte am meisten an Weihnachten ausgetragen werden. Also auf der einen Seite ist überall alles geschmückt und alles toll und alles super. Und auf der anderen Seite knallt es am meisten zu Weihnachten unter uns Menschen, ja. trotz Lebkuchen. Ne? Es ist einfach so. Und der Feind, unsere Seele, der Teufel, gibt es. Und der ist immer darauf aus, uns gegeneinander aufzuhetzen. Der ist immer darauf aus, wo ist gerade einer so ein bisschen abseits, wo ist gerade einer im Streit, wo ist gerade einer, der sich, oh, mich mag keiner und so weiter fühlt. Und genau auf die hat er es abgesehen. Und andersrum gesehen, wenn dieser Mensch wieder Anschluss kriegt an andere, wenn ein Mensch wieder sich mit den anderen versöhnt und versteht, dann ist er Teil einer Gruppe und dann hat der Feind gar keine Lust darauf, dann hat er gar keine Kraft dazu, weil gegen die ganze Gruppe kann er es ja gar nicht aufnehmen, ne? Kann er einfach nicht. Solange der Mensch in einer Gruppe ist, solange der Mensch in einer Gemeinschaft ist, hat der Feind einfach keine Chance, weil er muss sich gegen die ganze Gruppe anlegen und das packt er nicht. Und ich glaube, dass es auch ein geistliches Prinzip ist. Wir wollen nicht, also ich will zumindest nicht zur perfekten Beute werden. Und ich glaube, du willst es auch nicht, oder? Zu der Das wollen wir nicht. Und deswegen ist es so wichtig, nicht wie so ein, wie dieser rechte Hirsch da irgendwie an der Seite zu stehen, zu sagen, ich bin alleine und ich brauche niemanden und ich weiß, wie es geht, sondern bewusst zu sagen, ich brauche die anderen, ich brauche die Umgebung der Gemeinde, ich brauche andere Menschen, die mit mir zusammen beten, die mit mir im Glauben vorangehen, die, wenn ich Not habe, die angerufen kann, die, wenn es mir schlecht geht, dass sie mit mir beten, die, wenn ich mich mit ihnen verkracht habe, ich wieder zu ihnen zusammenfinde, weißt du? Das ist ja, ich will keine perfekte Beute sein, ich will ja nicht in dieses Schema reinfallen. Und ich will euch einladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Ihr werdet gleich die Bibelstelle und die Seite angezeigt bekommen, wo das genau steht. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Es steht auf Seite 942 in den Bibeln um euch herum. Dort steht 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also der Teufel wird hier wie so ein brüllender Löwe beschrieben und der hat einfach Hunger und der hat immer Lust auf Fleisch, der hat immer Lust auf ein Opfer. Und in Deutschen ist es ja fast schon so, in der Jugendsprache sagen manche Jugendliche auf dem Hof zueinander, du Opfer. Ja? Und was sie damit meinen ist, sie suchen sich einen raus aus der Menge, auf dem sie rumpicken und der ist sozusagen dann das Opfer. Nennt man Mobbing und ähnliches. In der Firma oder in Betrieben gibt's das auch. Da gibt's einen, der ist halt ein bisschen anders wie die anderen und schon ist sie oder derjenige, über den man halt redet oder mit dem man halt nicht so gerne sich abgibt. Und hier heißt es, dass, wen sucht der brüllende Löwe? Sucht er die Starken, denen es gerade gut geht, die Ressourcen haben? Nee, er sagt, das ist mir viel zu anstrengend. Er sucht sich die Opfer. Und bei Opfer denke ich, es gibt ja auch es liegt an mir und dir, welche Haltung wir haben. Manchmal gibt es Menschen, wenn du mit denen redest, die haben eine sogenannte Opferhaltung. Ich armes Würstchen. Die Welt ist so böse, alle Menschen sind so böse und ich würde ja gerne und ich könnte ja gerne, aber die anderen. Das ist, man nennt es quasi so eine Opferhaltung. Man spricht viel darüber, was die anderen machen, warum die anderen böse sind, warum man selber der arme Hirsch ist, der jetzt alles alleine machen muss. Dann geht's weiter, dass man sagt, ich kann ja eigentlich gar nichts für mein Leben, ich bin ja das Ergebnis meiner Umstände, hatte eine schwierige Kindheit, bin schwierig aufgewachsen, all das. Und Leute erzählen sich das, um am Ende sagen zu können, ich kann nichts dafür, ich bin einfach ein Opfer. Und diese Menschen haben Not und diese Menschen geht's nicht gut und deswegen brauchen sie unsere Unterstützung, brauchen unsere Stärkung und unsere Hilfe und sie müssen rauskommen aus diesem Denken, aus diesem Kreislauf, weil jemand, der so eine Haltung von sich hat, der ist eben für den Feind, der den Glauben zerstören will, der Menschen ein ideales Opfer. Wenn wir sagen, ich armes, ja, dann ist es etwas, wo einerseits Jesus auf jeden Fall den Menschen helfen will, wo Jesus gerade für den Menschen gekommen ist, wo er aber auch dein Denken verändern will, wo er dich aus diesem Denken rausziehen will, wo du sagst, ja, die Umstände sind nicht gut, aber mit Gottes Hilfe kann ich über Mauern springen. Ja, ja, die Situation ist nicht gut, aber der Herr ist mein Arzt und er ist mein Heiler und mit ihm werde ich sozusagen durchgehen. Oder ja, die Umstände sind sehr schlecht, aber ich lobe meinen Herrn trotzdem. Das ist das ist ein Weg, aber dahin möchte Gott uns ja hinbekommen. Weiterlesen im Vers 9 in diesem Bibelvers. Wir müssen dem Teufel, dem Feind widerstehen. Wir müssen ihm entgegenhalten. Hier steht, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Das heißt, dieser Muskel, dieser Glaube, das ist was wir dann üben dürfen, was wir sagen, Gott, ich will, dass mein Glaube stärker wird. Gott, ich will, dass wenn die Angriffe kommen, wenn Zweifel kommen, wenn diese blöden Gedanken kommen, oh, Weihnachten, du bist eh alleine und musst irgendwie alleine feiern oder alles so Angriffe vom Feind, ja, dass wir dann wirklich in unserem Glauben entgegensitzen und sagen, nein, das stimmt nicht. Gott ist da, Gott liebt mich und er hat einen Plan für mein Leben und ich lasse mich nicht runterziehen. Ich lasse mich auch an Weihnachten erst recht nicht runterziehen. Es ist der Geburtstag von Jesus Christus. Im Leben werde ich mich da nicht runterziehen lassen von dem Feind. Hier steht, wir sollen unbeirrt am Glauben festhalten. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Also er sagt, selbst wenn wir leiden, sind wir nicht die Einzigen, die leiden. Es gibt auch andere Menschen, die leiden. Und es gibt sogar Menschen, die mehr leiden wie wir. Aber wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir darauf? Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Wozu hat dich Gott berufen? An seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Gott will Gutes für dich. Das Beste kommt noch. Gott hat was Herrliches mit dir vor. Gott will Herrlichkeit am Ende mit dir teilen. Auch wenn er jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Also, wenn du mittendrin im Leid bist, denkst du, es ist doch nur Leid vor mir. Und Gott hat diese ganz andere Perspektive und sagt zu dir, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, in der richtigen Perspektive, wird dieser Gott euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Gott hat diese Perspektive Ewigkeit. Weißt du, wir gucken gerade, oh, das letzte Jahr war schwierig oder oh, das letzte Monat war schwierig oder oh, die letzten 3 Jahre waren schwierig, ja. Und Gott sieht dein ganzes Leben und er sieht die Ewigkeit und er sagt, hey, selbst wenn du jetzt für eine kurze Zeit leiden musst, ja, aus der Perspektive Ewigkeit, ich habe was ganz anderes mit dir vor und deine Erfahrung wird ganz anders sein. Und wenn du mittendrin bist, fehlt ja dieser Adlerblick, ja, fehlt ja diese Perspektive von oben. Du bist ja in dieser Mikroperspektive ganz unten, ja, und sagst, oh, alles ist dunkel, ja. Und Jesus sagt, komm mal nach oben und guck mal von oben drauf. Dann siehst du die Dinge anders. Bete mal, ja. Beten ist ja auch den Kopf in den Himmel stecken, finde ich, ist eine schöne Erklärung, ja. Was ist Beten? Mal den Kopf in den Himmel stecken. Gott lädt uns ein, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und hier, er wird euch im Glauben stärken. Gott will dich wo drin stärken? In deinem Glauben. Du kannst zu Gott kommen und sagen, Gott, stärke meinen Glauben. Gott, mach meinen Glauben wieder stark. Ich will zu denen im starken Glauben gehören. Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Glaube schwach ist. Gott, ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Glaube gerade angeknackst ist. Das ist nicht gut. Und wenn es letztes Jahr so war, wird es nächstes Jahr nicht so werden. Stärke du meinen Glauben. Gott wird euch gleich Kraft verleihen, um eure Füße an festen Boden stellen. Gott wird deine Füße auf festen Boden stellen. Und sagen, ja Gott, wie wird das aussehen? Wird auf einmal alles super in meinem Leben sein und wird es nur noch vom Segen zu Segen und vom Sieg zu Sieg? Kann sein. Aber das ist nicht das Wichtigste für Gott, sondern für mich ist das Wichtigste, dass trotz der Umstände du auf festen Boden stehst. Es macht so einen Unterschied bei schwierigen Umständen, ob du mit Gott auf festen Boden stehst oder es aus eigener Kraft versuchst. Und Gott will, dass du auf festen Boden stehst mit ihm. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott nicht die Macht gehört, wenn du in schwierigen Situationen bist. Weil du denkst, wenn ihm die Macht gehören würde, wäre ja alles super. Aber hier werden wir erinnert, ihm gehört die Macht, nicht dem Teufel. Manchmal haben wir das Gefühl, dem Teufel gehört die Macht. Ne? Wenn gerade das nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, dann haben wir das Gefühl, da ist der große Teufel und der kleine Gott. Aber er sagt, nee, die Macht gehört Gott, nicht dem Teufel. Man könnte sagen, das Beste kommt noch. Gott, er wird eine Wende bringen. Wir sollen durchhalten und auf ihn ausharren, also warten, nicht aufgeben, wieder aufstehen. Es gibt diesen Begriff der Resilienz oder Stehaufmenschen im Deutschen. Gibt's ja, kennt ihr diese Figur Stehaufmenschen, wo unten rund ist und egal wie du die anstumpfst, die steht gleich wieder senkrecht auf. Das ist eine tolle Sache, ja. Da sollte man sich das zu Weihnachten wünschen. Ja, so ein Stehaufmännchen. Gott sagt, hey, ich will dich immer wieder aufrichten. Der Gerechte fällt 7-mal und dann bleibt er liegen. Nein, er fällt 7-mal und 7-mal steht er wieder auf. Und Gott möchte das mit uns teilen. Der Feind unserer Seele ist ein fauler Hund und deswegen bevorzugt er die verletzten Christen als potenzielle Opfer für seine Angriffe. Er legt sich gerne auf die Lauer, beobachtet uns, sucht, wo sind wir gerade enttäuscht, wann sind wir gerade niedergeschlagen, wann haben wir gerade die Hoffnung über Bord geworfen. Und auf uns hat es dann abgesehen und das ist überhaupt nicht nett, aber so ist er und es bringt auch nichts, sich das irgendwie zu ignorieren. Wenn du gerade eine schwierige Zeit durchmachst und du gerade angeschlagen bist, bist du perfekte Beute. Das sage ich nicht, um dir Angst zu machen, ja, sondern das sage ich, bitte such wieder schnell Anschluss. Ja, es ist dumm, alleine zu bleiben. Es ist einfach dumm, weil das ist eine schlechte Ausgangslage. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, zu schmollen, alleine zu bleiben, sondern Gott hat uns dazu geschaffen, auf die anderen zuzugehen und zu sagen, du, lass uns wieder unsere Differenzen ausräumen, lass uns versöhnen, entschuldigen, vergeben, was auch immer, lass uns wieder aneinander arbeiten, damit man keiner von uns alleine ist. Ist auch blöd, wenn wir uns verstehen und ein anderer versteht sich nicht mehr mit uns und der ist dann ausgeschlossen und der ist dann leichte Beute. Ist genauso doof vom Ergebnis her. Das möchte Gott nicht. Wir haben gehört davon von Liebe und dass Gott sagt, ihr liebt einander. Ja, das mit den Leuten, die uns lieben, ist es ja einfach, einander zu lieben. Ne? Aber ich glaube, hier geht's auch um die schwierigen Fälle. Dass wir sagen, also mit der Person verstehe ich mich gerade überhaupt nicht. Diese Person ist völlig anders gestrickt. Und trotzdem diese Person zu lieben, mich mit ihr zu vertragen, diese Person trotzdem einen Raum, Platz zu lassen in meiner Nähe und zu sagen, du darfst trotzdem mit mir Zeit verbringen, meine Nähe sein, was auch immer, mit mir die Interessen teilen, auch wenn du so anders bist wie ich. Und das ist schwierig, oder? Also mit Leuten, die genauso sind wie wir, verstehen wir uns am einfachsten. Wenn jemand anders ist, das ist schon anstrengender. Ja? Das ist nicht unmöglich, aber ja. Und Gott sagt, liebe einander, lasst niemanden außen stehen, ja, lasst niemanden irgendwo leichte Beute werden. Und weißt du, wenn ich im Neuen Testament schaue, die Jünger, diese Freunde von Jesus, die waren genau so wie wir heute. Petrus ist mir so ein Beispiel, genannt Simon. Jesus weiß ganz genau, was mit ihm passieren wird. Und er betet für ihn. Also Lukas 22, Vers 31, da will ich euch einladen, mit mir da zu lesen. Das ist schon krass, Jesus, er hat ja seine Freunde gehabt und er hat aber immer gewusst, was passieren wird, weil sein Vater es ihm gesagt hat. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn du Freunde vor dir hast und du weißt, die werden dich verraten. Also, kannst du dir das vorstellen? Du hättest irgendwie so eine Zeituhr und du triffst jemanden und ihr trinkt zusammen Kaffee und du kriegst aber gleichzeitig eine E-Mail, wo drin steht, in 30 Tagen wird er dich verraten. Als Beispiel. Also würdest du dann gemütlich weiter mit ihm Kaffee trinken und sagen, oh, wie toll, dass wir uns treffen und wie schön, dass du gerade da bist. Wie super, dass du mich bald verleugnen wirst und behaupten wirst, du hättest mich nie gekannt. Schon schwierig, oder? Menschlich so gesehen. Knallhart, was Jesus da erlebt. Und was macht er mit diesem Wissen? Er betet zu seinem Vater. Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Nicht nett, oder? Was der Feind vorhat. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Was macht Jesus, wenn es um seine Freunde geht? Er betet zum Vater, dass seine Freunde nicht den Glauben verlieren. Was möchte Jesus, dass wir machen für Menschen in unserer Umgebung, die gerade eine schwierige Zeit haben? Er möchte, dass wir beten zum Vater, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, dass wir beten zum Vater, dass die Menschen nicht irgendwie an den Rand geraten, sondern dass ihr Glaube stark wird. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Toller Auftrag, oder? Er sagt, du wirst Schwierigkeiten erleben. Ich habe gebetet, dass dein Glaube stark wird. Wenn du zurückkommst, ist es dein Job, den Glauben anderer zu stärken. Ich glaube, jemand, der das erlebt hat, also dieses Rauf und Runter, ja, dieses Tal und Bergfahrt, ich glaube, dass der weiß, wie sich das anfühlt und kann dann vielleicht auch besser für den Glauben anderer stärken. Aber schon da wusste er, dass die anderen es nötig haben werden, dass ihr Glaube gestärkt wird. Hammer, oder? Hey, dein Glaube wird es nötig haben, dass er gestärkt wird. Dein Glaube wird es nötig haben, dass er gestärkt wird. Mein Glaube wird es nötig haben, dass er gestärkt wird. Ist nur eine Frage der Zeit. Klingt nicht schön, ist aber wahr. Du kannst die Uhr danach stellen. Hey, unser Glaube wird es nötig haben, dass er von Brüdern und Schwestern gestärkt wird. Wisst ihr, es ist so eine blöde Lüge, wenn ich Menschen begegne, Christen, also ich spreche jetzt mal zu den Christen, die lange Christen sind, die mir dann sagen, weißt du, ich habe die Berufung, alleine zu Hause zu sein und die Zeit mit meinem Jesus zu verbringen. Da sage ich, und wer stärkt deinen Glauben? Also wenn es hier heißt, du, wenn dein Glaube gestärkt wurde, geh zurück und stärke deine Brüder. Wenn du jetzt sagst, ich habe so eine gute Beziehung zu Jesus, ich brauche niemanden. Und Jesus sagt aber, ich stärke den Glauben anderer durch Menschen. Ja, was machst du denn dann? Gehst du online in dein Chatroom und sagst, hier ist jemand da, der meinen Glauben stärkt? Also, versteht ihr, es wird schwierig, ne? Jesus sagt, du wirst in deinem Leben Situationen haben, wo dein Glaube Stärkung brauchen wird und du wirst andere Menschen brauchen, die deinen Glauben stärken. Völlig egal, ob du Pastor bist, Ältester, Missionar, Papst oder ganz einfach ein wunderbares Schaf. Dein Glaube wird Stärkung brauchen und du wirst andere Menschen dazu brauchen. Und hoffentlich bist du Teil einer Herde und nicht irgendwo an der Seite. Jesus, er möchte uns heilen von unseren Verletzungen, aber er macht es nicht in irgendeiner transzendenten Begegnung mit ihm ganz alleine nur, sondern er gebraucht das zu Menschen, wie mich und dich. Wir haben eine Aufgabe, wir haben einen Auftrag. Gott möchte, dass wir den Glauben der Brüder und der Schwestern, mit Brüder meint er nicht leibliche Brüder, weil ich habe keinen Bruder, also leiblich, ich habe nur Schwestern, also könnte ich ja schon mal niemanden stärken. Er meint damit Menschen, denen man gemeinsam den Glauben lebt. Da spricht die Bibel oft von Geschwistern. Nicht leiblich, aber geistlich. Und wir haben den Auftrag, den Glauben der anderen zu stärken. Und wenn du jemanden siehst, der gerade irgendwo abseits ist, stärke seinen Glauben, bete mit ihm, rede mit ihm, bete für ihn. Wunderbare Aufgabe von uns. Nicht nur Aufgabe des Pastors, sondern Aufgabe von jedem von uns. Und manchmal darfst du auch für den Pastor beten. Ist auch nicht verkehrt. Manchmal braucht es vielleicht auch. Ich zumindest, ja. Also hier betet Jesus für seine 12 Jünger, dass sie nicht die Herde verlassen. Dass wir uns nicht isolieren von anderen Christen. Dass wir nicht zu Alleinkämpfern mutieren. Sondern gerade in Zeiten der Not, Konflikten und Schwierigkeiten uns wieder zusammenraufen. Dass wir zusammenkommen. Interessant. Auch heute brauchst du Gebet, brauche ich Gebet, brauchen wir es, füreinander zu beten, beten für Einheit, beten dafür, dass der Feind es nicht schafft, Freunde zu zerstreiten, Familien zu zerstreiten, Ehen zu zerstreiten, die Gemeinde zu zerstreiten. Hey, wir brauchen Gebet. Das ist eine geistliche Sache. Da hat jemand geistlich daran Interesse, dass das Gutes auseinandergeht, das Gutes sich spaltet. Adventszeit, wie gesagt, das ist auf der einen Seite wird alles auf hoch und heilig gemacht, auf der anderen Seite knallt's unter den Menschen in der Zeit am meisten. Weil wir dann aufeinander kommen und haben unseren Krempel nicht geklärt und müssen dann 1-2 Tage aufeinander hocken und es ist vorprogrammiert. Also so lange kann man sich oft nicht, unausgesprochen begegnen. Ihr versteht, was ich meine. Aber gerade erst, echter Advent ist, hey, wir kommen zusammen und wir bitten, wir sprechen uns aus, so wie Alena in dieser Geschichte vorgelesen hat. Am Ende hat die eine Frau die andere angerufen, hat gesagt, du, lass es mal wieder miteinander den Kontakt aufnehmen, den Dialog aufnehmen. Simon Petrus, genannt der Fels, er hatte es nötig, dass Jesus für ihn betet. Schön, dann hast du es auch nötig. Also der heilige Petrus, wie die katholische Kirche ihn nennt, ja. Wenn der es nötig hatte, dass Jesus für ihn betet, dass sein Glaube nicht aufhört, glaube ich, dürfen wir so demütig sein und sagen, weißt du was, ich glaube, ich habe es auch nötig. Oder? Ja. Jemand hat gesagt, eine Armee kann nur gewinnen, wenn sie zusammensteht und sich nicht verstreitet. Eine Gemeinde kann nur siegreich sein, wenn man einander vergibt, wieder aufeinander zugeht und Vergebung bittet. Seine Fehler einsieht, Liebe und Gnade dem anderen zeigt. Siegreich kann der Einzelne nur als Teil der Gruppe sein. Ich glaube, die Strategie der Gemeinde, die steht im Galater 6, Vers 2. Also wenn jemand eine gute Strategie für Gemeinde braucht, ich glaube, da steht es drin. Dort steht, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Art und Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Christen sollten Lastenträger sein. Das heißt, in unserer Belastung erleben wir, dass andere uns helfen, unsere Last zu tragen und wir gewinnen Belastbarkeit und wir werden zu Menschen, die die Lasten anderer tragen. Und vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du es brauchst, dass andere deine Lasten tragen, das ist okay. Vielleicht ist gerade bei dir alles okay und vielleicht hast du wirklich mittlerweile die Kapazität entwickelt, die Lasten anderer zu tragen, weil es dir gerade so gut geht. Also in all diesen drei Phasen wirst du gebraucht und du hast deinen Platz und du bist willkommen. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt in der Adventszeit, also auch jetzt in diesem Gottesdienst, einfach die Möglichkeit wahrnehmen, in unseren Reihen aufzustehen und vielleicht innerhalb der Reihe oder der Reihe vor und zurück zusammen zu beten. Wofür zu beten? Ja, dass unser Glaube gestärkt wird, dass Jesus unseren Glauben stark macht in der Adventszeit und dass wir zueinander finden, dass wir zu einer Einheit werden, Vielleicht brauchst du es, eine Einheit zu werden in dieser Gemeinde. Vielleicht brauchst du es, zu einer Einheit zu werden in deiner Familie, zu der du nach dem Gottesdienst wieder zurückkehrst. Oder in deinem Job. Oder bei den Menschen, die du gerne eigentlich an Weihnachten sehen würdest, wo du es aber noch nicht klar ist, ob das klappen soll. Ihr wisst, heißt ja ganz genau, wo du stehst. Glaube nicht, dass Einheit vom Glauben fällt, ohne dass wir sie abrufen. Ja, also oder dass Einheit ein Zufallsprodukt ist. Ich glaube, dass Einheit stark umkämpft ist. Dass es gibt einen, den die Bibel nennt, den Durcheinanderbringer, den Zerstreiter. Seine Aktien sind da drin, Menschen auseinanderzubringen. Sein ganzes Vermögen ist da drin, Menschen zu zersplitten, Menschen gegeneinander aufzubringen. Wir sehen das im Fernsehen ja genug. Ja, Leute bei einer Betriebsfeier kommen, Menschen zusammen bei einer Betriebsfeier, nur zwei haben Sturmgewehre dabei und erschießen Menschen. Bei einer Weihnachtsbetriebsfeier, die eigentlich dazu gedacht war, wie jetzt die Betriebsfeiern auch in unserem Lande, Weihnachtsfeiern, dass man so einmal im Jahr seine Differenzen beiseite lässt und einen auf Einheit macht, ne? Oder? Jeder zieht sich schick an, begrüßt den anderen freundlich, hält die 2-3 Stunden am Tisch gesittet aus oder durch. Ja, nur zwei haben das in ihrem Herzen für dich anders entschieden. Und sie kommen hin und verwirklichen einen ganz anderen Plan, sind in ihren Gedanken, in ihrem Herzen einer ganz anderen Herrschaft unterstellt, dem Durcheinanderbringer, dem Zerstörer. Und wir sehen, wie ein ganzes Land davon betroffen ist und wie ein ganzes Land darunter leidet. Und die Leute sich fragen können, wieso und warum? Weißt du, was wieso und warum ist? Weil Einheit sehr umkämpft ist. Weil Gott derjenige ist, der Menschen zusammenbringt. Und der Teufel derjenige ist, der Menschen auseinanderbringen will und der Einheit zerstören will. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der das so krass macht. Ist doch egal. Du brauchst Einheit, ich brauche Einheit. Und wir haben einen Gott, zu dem wir beten dürfen, dass er uns Einheit schenkt. Ich nehme die Gitarre und spiele ein Lied, ruhiges Lied an. Und wäre das okay, wenn wir aufstehen und einfach mit den Menschen um uns herum für Einheit beten, für Adventszeit? Amen.